Herzlich willkommen zu Medien aber richtig, dem Medienpodcast der Volkshochschule Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Mein Name ist Thomas Lopau, Radiojournalist, freier Mitarbeiter bei MDR Sachsen. Und das ist jetzt die dritte und damit letzte Folge dieser Staffel, in denen wir schon über die Rolle der Eltern beim Erwerb von Medienkompetenz geredet haben und auch schon über Suchtgefahren. Die Expertin an meiner Seite ist Anja Obermüller, Kommunikationswissenschaftlerin und Geschäftsführerin der Dresdner Forschungswerk GmbH. Hallo nochmal.
Hallo.
Und es soll jetzt in diesem dritten Teil um das Thema Überwachung gehen. Wie sinnvoll ist es oder wo kann man überhaupt überwachen? Da geht es jetzt nicht nur darum, dass die Eltern schauen, was ihre Kinder so treiben, sondern einfach auch, wie schütze ich mich und wie viel digitale Selbstbestimmung kann man auch von Kindern vielleicht schon erwarten? Und da sollten wir erstmal eingrenzen, was die Gefahren sind. Wir haben in den anderen Folgen ja schon drüber gesprochen, Zeitfresser und dann eben plötzlich in der Schule einschlafen, ist auch schon nicht toll. Aber es gibt ja andere Dinge, wenn man so an Jugendschutz denkt, wenn man an kriminelle Machenschaften denkt, wenn man an Datenabgreifen denkt. Also was ist für Sie so das Entscheidende, was ist gefährlich an diesem ganzen Bereich Medien und Kinder?
Ja, also wenn wir über digitale Selbstbestimmung sprechen, geht es ja darum, dass man als Nutzer verschiedene Schritte und Maßnahmen ergreift, um selbst Kontrolle zu haben über die persönlichen Daten. Und das ist oft nicht vorhanden, weder bei den Eltern noch bei den Kindern. Und das hat verschiedene Ursachen. Das ist sehr schwer durchschaubar. Also Daten, was ist das überhaupt? Ich kann die nicht anfassen, ich kann die nicht riechen und nicht fühlen. Wenn mir die jemand wegnimmt, merke ich das eigentlich gar nicht so richtig. Und Kinder und Jugendliche haben oft kein so ein Bewusstsein für die sogenannte Netzöffentlichkeit. Also wenn ich auf meinem Bett sitze und irgendwas an meinem Handy mache, fühlt sich das privat an. Oder ich habe das Gefühl, ich mache das nur mit meinen Freunden.
Mach vielleicht noch die Tür zu.
Genau, die Tür ist vielleicht zu, damit es die Eltern nicht mitkriegen. Und tatsächlich bewege ich mich in einem riesigen Netzwerk, dessen Öffentlichkeit, dessen Publikum ich kaum überblicken kann oder eigentlich gar nicht überblicken kann. Es soll mal einen Lehrer gegeben haben, der die Facebook-Profile seiner Schüler ausgedruckt und in die Aula gehängt hat. Und die haben sich alle wahnsinnig darüber aufgeregt, dass er ihre Privatsphäre verletzt hat und haben gar nicht verstanden, dass das im Internet eine viel größere Öffentlichkeit hat als in der Aula. Und darauf wollte er aufmerksam machen. Genau. Also das ist, glaube ich, ein großes Problem, dieses Bewusstsein einfach dafür.
Das heißt, wir machen mehr oder weniger die Fenster weit auf, obwohl wir eigentlich sagen, wir wollen jetzt für uns sein.
Richtig, ohne dass wir das eigentlich auch so richtig merken. Also man spricht von so einem Privatsphäre-Paradox. Bedeutet, auf der einen Seite ist uns im normalen Offline-Leben ist uns unsere Privatsphäre wichtig. Ja, also wir würden jetzt nicht jemandem Fremden auf der Straße erzählen, wie unsere Schwester heißt oder wo die wohnt oder wo ich gestern Abend war oder wie meine Telefonnummer ist und machen dasselbe, aber wenn wir Apps runterladen, völlig unkritisch. Ja, also da stimmen wir den Nutzungsbedingungen zu, ohne die gelesen zu haben.
Weil es meist wie ein Störbildschirm einem vorkommt. Schnell weg, ich will ja eigentlich an zum Beispiel
richtig
das Spiel rein. Das haben wir Apps schon gesagt. Das ist, man kennt das ja gerade, diese ganzen kleinen Dattelspielchen. Ne? Da ist es ja immer oft so, dass das wirkliche Datensauger sind.
Richtig.
Was noch? Worüber reden wir noch? Wo werden Daten noch abgegriffen?
Also ganz wichtig ist die Suchmaschine. Wenn man eben die Google-Suchmaschine verwendet, ist es so, dass jeder eingegebene Begriff, selbst die Begriffe, die Sie tippen, aber noch nicht auf Enter drücken, vielleicht wieder zurücknehmen, alle gespeichert werden. Da gibt es spannende Projekte, die zeigen, wie man nur aus Google-Suchbegriffen das ganze Leben einer Person rekonstruieren kann, einen ganzen Doppelgänger erstellen kann. Das ist richtig beeindruckend gemacht. Dieses Projekt heißt Made to Measure. Das kann man sich mal angucken. Gibt eine tolle Website, wo man das durchschauen kann, auch ein Video dazu. Das heißt, es sagt eigentlich unglaublich viel über uns aus, was wir googeln, weil man zu einer Google oder zu einer Suchmaschine ist man brutal ehrlich. Ich rede ja nicht drumherum, sondern ich will ja genau das finden, was ich gerade suche. Und wenn das eben ein Fußpilzmittel ist oder ein Verhütungsmittel oder ein was auch immer, dann gebe ich das genau so ein.
Also man gibt nicht einen Klammer auf Google, ich frage für eine Freundin, Klammer zu,
genau,
sondern...
Genau, man kann da schlecht verbergen, was man wirklich will, weil sonst findet man auch nicht das, was man sucht.
Ja.
Also Suchmaschine ist total wichtig, dass man sich da entscheidet, welche man benutzt. Genau, das ganz wichtig ist auch, dass man versteht, dass dahinter, hinter diesem Datensammeln eine unglaubliche Industrie steckt. Da wird unfassbar viel Geld mit verdient. Nur mal als Beispiel, Alphabet, das ist der Mutterkonzern von Google, die haben im letzten Jahr ungefähr 350.000 Euro pro Minute verdient. Bei Facebook waren es auch knapp 170.000 Euro pro Minute. Und gerade Facebook oder jetzt Meta, die verkaufen ja gar kein Produkt. Also da gibt es ja nur Werbung, die auf Daten basiert. Das heißt also, da steckt unglaublich viel Geld dagegen. Und gleichzeitig verstoßen diese großen Firmen aber auch immer wieder gegen die Datenschutzgrundverordnung und kriegen Millionenstrafen dafür aufgebrummt. Das heißt, die gehen mit unseren persönlichen Daten nicht sorgsam um.
Nehmen es notfalls in Kauf. Wie ist es mit Handymodellen? Muss man da auf irgendwas achten? Gibt es da auch gefährdetere oder Messenger hatten wir jetzt
Modelle schon mit, würde genau. ich vielleicht nicht zwingend sagen, aber Betriebssystem. Eigentlich gibt es in der Wahrnehmung der Menschen wahrscheinlich nur Android und Apple. Das ist ja auch so die Marktdominanz, aber es gibt tatsächlich auch freie Betriebssysteme für Handys, die dann eben keine Daten absaugen. Also ich kann sehr schwer nur ein Android-Telefon benutzen, selbst wenn ich bei der Wahl der Apps wirklich super aufpasse und alle Einstellungen vornehme und so, habe ich immer noch Google dahinter stehen, weil die eben das Betriebssystem zur Verfügung stellen. Aber es gibt solche Initiativen wie zum Beispiel das Volaphone oder das Betriebssystem i, also so ein kleines e. Das sind freie, quelloffene Betriebssysteme. Mittlerweile kann man da auch schon Telefone kaufen, wo das vorinstalliert ist, wenn man jetzt keiner ist, der das selber installieren kann. Also Betriebssystem ist relativ wichtig, weil da komme ich dann auch nicht drum rum.
Sie sagten gerade was Interessantes, wenn ich nicht selber das installieren kann. Das ist ja auch noch so eine Geschichte. Ne? Sie beschäftigen sich damit, wir sind so Digital Immigrants, wie man so nennt, man hat sich so hineingefuchst, aber nicht jeder ist soweit. Nee. Das heißt, ich muss auch als Eltern, wenn meine Kinder dann eben natürlich als Digital Natives damit ganz schnell klarkommen, muss ich mich auch schulen wahrscheinlich.
Richtig, ich muss mich damit beschäftigen. Was soll das Kind für einen Browser nutzen? Gibt es da einen Werbeblocker? Kann man da irgendwie das Tracking unterbinden? Erkläre ich dem Kind, was Cookies sind und was die machen? Der Messenger ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also viele haben schon als Kind WhatsApp auf dem Telefon. Das ist auch relativ kritisch, was die Privatsphäre angeht und ist auch eigentlich erst ab 16 Jahren in Deutschland erlaubt. Das sind alles so Dinge, die muss ich entscheiden, im Idealfall mit meinem Kind gemeinsam. Mhm. Und nicht nur zu sagen, so das ist böse, das darfst du nicht nutzen, sondern wirklich auch den Kindern erklären, mit konkreten Beispielen am besten, warum die Eltern nicht möchten, dass das Kind etwas Bestimmtes benutzt, weil nur dann kann man darauf hoffen, dass die Kinder das verstehen und auch für sich so akzeptieren.
Wo kann man sich da Hilfe holen, mal abgesehen von der Volkshochschule?
Also es gibt ein sehr schönes Video, was man angucken kann mit den Kindern. Das ist eine so versteckte Kamera in einer Bäckerei gefilmt und die Verkäuferin verhält sich wie eine App. Das heißt, wenn die Leute ihr Brötchen kaufen, wird danach gefragt, wo warst du gestern 20 Uhr? Und ich müsste bitte noch wissen, wie die Telefonnummer deiner Tante ist. Und die Leute sind alle ganz brüskiert über diese intimen Fragen und denken so, na, das kann ich Ihnen doch jetzt nicht einfach so sagen. Und damit wird man so ein bisschen konfrontiert damit, dass wir irgendwie uns online mit unserer Privatsphäre ganz anders verhalten als offline. Ansonsten kann ich sehr empfehlen, es gibt ein paar schöne Newsletter, die man abonnieren kann, auch als Eltern, wo man vielleicht so in Häppchen, vielleicht einmal im Monat schön aufbereitet, so ein paar Informationen bekommt und sich auch zu den neuesten Apps und Entwicklungen informieren kann. Beispielsweise mobilsicher.de oder auch schauhin.info. Wenn man sich da den Newsletter abonniert, dann kriegt man immer relativ gute, kurze, knackige Informationen zu aktuellen Themen. Sowas, glaube ich, kann nicht schaden.
Kurz und knackig ist ein wunderbares Stichwort. Wir würden zum Gesamtfazit kommen, wenn wir schauen. Also, was müssen Eltern unbedingt, wenn es darum geht, die Medienkompetenz ihrer Kinder zu begleiten?
Sie müssen unbedingt selber medienkompetent werden. Also nur wenn ich das selber kann, wenn ich selber verstehe, was passiert, kann ich das an meine Kinder weitergeben.
Was sollten Sie im besten Fall?
Sie sollten im besten Fall Ihre Kinder dabei begleiten und Sie sollten im besten Fall auch Vorbild sein, was die eigene Nutzung angeht.
Und helfen könnten Ihnen dabei?
Helfen könnten verschiedene Tools. Beispielsweise gibt es den Mediennutzungsvertrag. Gibt es eine Website dazu, mediennutzungsvertrag.de. Da kann man einen Vertrag mit dem Kind gemeinsam ausarbeiten. Da gibt es verschiedene Regeln, die schon vorgeschlagen werden. Kann man aussuchen, ob man die nehmen möchte oder nicht. Man kann auch eigene erstellen und man kann das dann mit dem Kind gemeinsam aussuchen. Das wird auch dann unterschrieben. Das hat also auch so was Verbindliches. Und gerade die jüngeren Kinder fühlen sich dann auch wirklich auch ernst genommen durch diese Verbindlichkeit. Und darin gibt es auch Regeln für die Eltern, also nicht nur für die Kinder. Das ist auch wichtig, dass die Kinder merken, auch für die Eltern gibt es Spielregeln. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder sich dran halten, deutlich höher.
Dann sage ich Dankeschön an die Expertin an meiner Seite, Anja Obermüller vom Dresdner Forschungswerk, Kommunikationswissenschaftlerin. Und Ihnen sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Die Podcast-Reihe Medien aber richtig ist ein Projekt der Volkshochschule Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, gefördert von der Sächsischen Landesmedienanstalt. Und die Volkshochschule Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bietet zu den besprochenen Themen auch entsprechende Kurse an.